Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Moin Sören.
Moin Philipp.
Ist mal wieder soweit.
Jawohl.
Passierte Kost, eine neue Folge und heute ein Special-Thema. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen oder du hast es ja mal kurz angerissen. Du bist Pflegekraft oder du hast Altenpfleger gelernt, aber wir haben gesagt, den ganzen Werdegang bis dahin und darüber hinaus würden wir mal in einer eigenen Podcast-Folge bearbeiten und heute ist es soweit.
Ja, cool. Ich hoffe, die Hörer haben Zeit. Also es wird so circa 2,5 Jahre dauern.
Erzähl mal, wie bist du in diese Ausbildung reingerutscht?
Ja, letztendlich bin ich wirklich reingerutscht oder reingeschlittert durch ein recht witziges Missverständnis. Also ich habe freiwilliges soziales Jahr gemacht im Krankenhaus, habe mir das Ganze angeguckt und hatte da schon mit dem Gedanken gespielt, irgendwie in der Pflegewelt meine Karriere sozusagen zu machen oder überhaupt da mal reinzugucken. Ja, und wie das so ist mit 17, 18, 19, wo man dann irgendwie ja doch verschiedene Interessen bekommt, hat man dann einfach gesehen, die Kumpels und die Freunde, die sind irgendwie am Wochenende am Start und in der Pflege muss man da irgendwie dann doch ran. Und habe ich mich dann umentschieden und letztendlich bin ich dann oder habe dann eine Lehre als Kfz-Mechaniker angefangen.
Also das heißt, du warst im Krankenhaus.
Genau.
Und eigentlich fandst du es ganz cool. Aber irgendwie haben dir die Arbeitsbedingungen schon nicht ganz so gepasst.
Ja.
Und hast gedacht, dann doch Kfz-Mechaniker.
Ja, also da gehörte tatsächlich da ein bisschen mehr dazu. Das war, wir hatten gewisse Voraussetzungen durch dieses freiwillige soziale Jahr, eben auch in Häkchen Anspruch auf dem Ausbildungsplatz etc. pp. Und da hat man sich natürlich auch sehr drauf verlassen irgendwo. Und wie das halt so ist in einem gewissen Alter, man verschläft mal, man hört einen Wecker mal nicht und das ein oder andere, was da eben so zukommt. Natürlich, dann kommen die Arbeitsbedingungen dazu, Wochenende, Feiertags etc. pp., Früh-, Spät-, Spätschicht. Und letztendlich hat sich das dann, ja, ich sag jetzt mal einfach tatsächlich so ein bisschen verlaufen, dass ich gesagt habe, okay, dann wird es da halt nichts. Irgendwas muss ich machen und habe eben geguckt, wo sind meine Interessen, was will ich tatsächlich, wo habe ich Bock zu. Und ja, bei mir im Umfeld war es einfach auch so, dass viele meiner Freunde zu der Zeit eben diese Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht haben. Genau, und dann habe ich letztendlich da reingeschnuppert und dann letztendlich auch die Ausbildung da begonnen.
Ich brauche jetzt keine mega Frage stellen. Und dann?
Der Ausbildungsbetrieb, bei dem ich damals war, der ist insolvent gegangen. Nicht durch mich, sondern andere Gründe, die da zugeführt haben. Und dann stand ich erstmal da, habe die Zwischenprüfung dadurch letztendlich verpasst. Und dann kam halt so die Frage, was passiert jetzt? Ich habe dann über, ja, im Prinzip Vitamin B, wie es ja so schön heißt, ein Vorstellungsgespräch in einer Diakonie bekommen.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Da war ich 19.
Ach krass, das ist ja 100 Jahre her.
Ja, ungefähr, genau. Also das war kurz nach dem Kalten Krieg.
So früh, ich dachte eher so zu der Zeit, wo man die Autos noch vorne angekurbelt hat. Aber okay.
Ja, nein, also tatsächlich so um die 20. Genau, wie gesagt, und dann kam die Diakonie und für mich war eigentlich klar, Diakonie heißt Pflege. Mit meiner in Häkchen Vorkenntnis, ein Jahr lang freiwilliges soziales Jahr, war für mich relativ klar, die wollen mit mir ein Gespräch führen, um mich in die Pflegeausbildung zu bringen. Im Gespräch habe ich festgestellt, irgendwie reden wir hier so ein bisschen aneinander vorbei und mir kam das irgendwie auch ein bisschen komisch vor. Schlussendlich hat sich dann rausgestellt, dass ich eigentlich die Möglichkeit haben sollte, in der diakonieeigenen Kfz-Werkstatt meine Kfz-Mechanikerlehre weiterzumachen. Gewisse Umstände, sprich Zwischenprüfung verpasst, heißt also Lehrjahr wiederholen, obwohl es eigentlich durch war etc. pp., haben dann letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, okay, wenn ich jetzt Ende ersten Lehrjahr wieder einsteigen muss in einen Job, der mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat wie die Arbeit im freiwilligen sozialen Jahr im Krankenhaus, dass ich letztendlich dann gesagt habe, okay, dann beginne ich doch hier einfach nochmal und hänge quasi in Häkchen nur ein Jahr Ausbildung dran oder mache eben entsprechend ein Jahr länger und habe mich im Prinzip für ein Praktikum über 4 Wochen dann in der Pflege in der Diakonie erstmal entschieden.
das war mit Sicherheit eine mega Umstellung, denke ich, also vom Kfz-Azubi zum Pflegepraktikant. Das ist ja durchaus ein Unterschied an Job, den man da tätigt. Was ist dann passiert? Also,
absolut.
Wie hast du dich gefühlt, als du dann vom Blaumann zum weißen Kittel übergegangen bist?
Wir haben ja vor einiger Zeit da schon mal drüber gesprochen, sprich über das Berufsinformationszentrum, was mir im Prinzip niemals die Pflege so eröffnet hat. Jetzt war es aber letztendlich ja zu der Zeit auch so, nicht so wie heute, dass ich das einmal bei Google eingebe, was muss ein Pfleger eigentlich alles tun, und kriege die Antworten, sondern es war eher für mich so, ja, okay, Krankenhaus habe ich reingeschnuppert, ich wusste, was ich da machen muss, aber so richtig, was jetzt in der Pflege auf mich zukommt, wusste ich jetzt auch nicht. Oder eher gesagt, in der Altenpflege auf mich zukommt.
Also, das war schon nochmal ein bisschen was anderes wahrscheinlich, oder? Also Tätigkeitsumfeld,
ja, absolut.
Zivildienst oder Praktika im Krankenhaus. Da wurde man für andere Tätigkeiten eingesetzt, schätze ich, als jetzt dann in dem
Praktikum. Wobei der Unterschied tatsächlich vom freiwilligen sozialen Jahr zum Zivildienst nochmal tatsächlich ein ganz anderer ist. Zumindest war es bei uns damals im Krankenhaus so, die Zivis, die waren da, um Essen auszuliefern, also um die Essenswagen über die Flure zu schieben, um die Patienten von der Station zum Röntgen zu bringen, zum EKG zu bringen. Also die waren im Prinzip eher so diese Fahrdienstleute, während die FSJler tatsächlich...
Ach stimmt, du warst kein Zivi, du warst FSJler.
Genau, und das war tatsächlich eher so angelehnt schon an Ausbildung. Also du bist schon eher so in diese Pflege und behandlungspflegerischen Tätigkeiten mitgenommen worden. Du hast natürlich jetzt nicht angefangen, irgendwelche Körper zu rasieren, um sie für die OP vorzubereiten, sondern so dieses alltägliche Hilfestellung bei dem Waschen und so weiter, Essen verteilen. Aber du warst halt auch so bei Übergaben und so weiter dabei, beziehungsweise bei Visiten etc. pp.
Ja.
Ja, und wie gesagt, dann kam eben dieses Praktikum in der Altenpflege. Und jetzt muss man dazu sagen, Kfz-Mechaniker, ganz ehrlich, da ist natürlich bei weitem nicht alles Gold, was glänzt, wobei ich gar nicht weiß, ob da überhaupt irgendwas glänzt. Also natürlich, man wühlt halt in alten Motoren rum, man wühlt in Öl rum, man ist permanent dreckig und ganz ehrlich, letztendlich hast du eine permanent stehende Tätigkeit. Wir hatten eine Nutzfahrzeugeabteilung, also damals war das eben ein VW-Autohaus, wo du zum Beispiel T4, LT und so weiter, wo du mal eben kurz ein Getriebe ausbauen musstest oder Motoren ausbauen musstest. Das heißt, du bist so der junge Auszubildende. Stell dich mal nicht so an, den Motor kannst du doch mal kurz halten.
Ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder weiß, was ein T4 ist, aber T4 ist dieser klassische, wir fahren mit der Family in Urlaub VW-Bus.
Genau, richtig, Entschuldigung, ja, hast du vollkommen recht. Oder eben diese VW-Transporter, Mercedes-Transporter, also ne, wir wollen hier ja keine Werbung machen. Ah ne, wir sind nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Egal, VW, Mercedes. Da, ganz ehrlich, sind natürlich die Getriebe oder entsprechenden Motoren nicht unbedingt ein Schnapper, was das Gewicht angeht. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt eine rückenschonende Arbeit oder eben so gebeugt über einem Motorraum den ganzen Tag zu stehen, um irgendwelche Ölfilter zu wechseln, ist anders anstrengend. Ähnlich anstrengend, anders anstrengend, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich die Pflegeausbildung hinterher für deutlich entspannter empfunden habe.
Okay, wie meinst du jetzt von der körperlichen Arbeit her entspannter oder meinst du vom Thema an sich?
Nee, vom Thema an sich mit Sicherheit nicht. Du hast mit Tod, mit Krankheit, mit Leid zu tun. Du hast mit Körperflüssigkeiten ohne Ende zu tun. Aber du hast halt eine ganz andere Arbeit. Also du arbeitest halt in der Kfz-Branche ja an einem kalten, toten Stück Blech. Dengelst da dran rum, was, wie gesagt, du schleppst teilweise Gewichte durch die Gegend und so weiter. Und ja, letztendlich ist natürlich dieses klassische, mein Gott, du bist so ein kräftiger junger Mann, jetzt heb das mal eben da durch die Gegend, ist nochmal eine ganz andere. Während wir in der Pflegeausbildung zum Beispiel von Seiten der Schule zum Beispiel Kinästhetikkurse gemacht haben, wo sehr geachtet wurde auf zum Beispiel rückenschonendes Arbeiten, Umsetzen, wie kann ich mit einem Patienten, mit einem Bewohner umgehen, sodass es ihm und mir nicht wehtut. Als Kfz-Mechaniker achtet da keine Sau drauf. Zumindest damals nicht.
Also deine Erfahrung mit Kinästhetik, will ich mal kurz aufgreifen, deine Erfahrung mit Kinästhetik oder mit anderen Methoden, pflegebedürftige Menschen zu bewegen, zu mobilisieren, sind also gut? Also kannst du sagen, dass du tatsächlich oft in den Genuss kamst, es anzuwenden?
Absolut.
Ja, cool.
Ja, doch.
Okay. Okay, ja, also dann Praktikum.
Praktikum, genau, ja.
4 Wochen Diakonie in der Pflege.
Genau.
Und dann gehe ich mal davon aus, gab es irgendein Ergebnis?
Das war eine Einrichtung für ehemalige Obdachlose, für Alkoholabhängige oder überhaupt suchterkrankte Menschen. Das heißt, wir hatten eben vom Altersschnitt alles Mögliche. Ich glaube, unser jüngster Patient war Ende 30 und dann halt bis ins hohe Alter. Und letztendlich hat mir dieses Praktikum so viel Spaß gemacht. Einmal diese Dankbarkeit der Bewohner, dieses Wir-Gefühl im Team, was man als Kfz-Mechaniker letztendlich auch nicht hat. Also auch da gab es kleine Teams, aber da hat halt schon jeder an sich gearbeitet. Also es war eine reine Hierarchie, wo man das eben steuern musste. Also pro Kfz-Meister waren dann irgendwie 6 Gesellen und 2 Auszubildende. Also das hatte nichts von wir arbeiten im Team zusammen, sondern das war dann eben tatsächlich eher in der Pflege, so dieses Teamgefühl. Das war bei uns letztendlich ganz normal, dass wer fertig war, ist auf einen anderen Wohnbereich gegangen, hat gefragt, kann man dann noch unterstützen. Und wie gesagt, das sind alles so Sachen, die für mich sehr positive Eindrücke hinterlassen haben. Ja, und dann ging das letztendlich so weit, dass ich glaube 4 oder 6 Wochen später hätte die Ausbildung dann eigentlich erst angefangen und ich habe dann quasi mein Praktikum einfach verlängert, habe gesagt, nö, den Urlaub schenke ich mir, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, sondern ich bleibe direkt drin. Ja, und habe dann im Prinzip durchgezogen und direkt mit der Ausbildung dann angefangen.
Okay, cool. Und jetzt, wo du sagst, in der Pflege war super Teamarbeit angesagt und ein guter Teamzusammenhalt. Ich gehe mal davon aus, in dem Kfz-Umfeld war es eher ein sehr männerlastiger Beruf. Glaubst du, dass das vielleicht daran liegt, dass Pflege an der einen oder anderen Stelle ganz gut durchmischt ist? Ja, dadurch sehr homogene Gruppenzusammensetzungen sind. Woran lag es, dass du sagst, der Teamzusammenhalt in der Pflege war besser als unter Männern im Kfz-Betrieb, wo man normalerweise doch beim Feierabendbier so richtig den Teamzusammenhalt irgendwie pflegen kann?
Müssen wir alle noch fahren. Das kann man nicht mehr im Bier. Ich glaube, das liegt gar nicht an Männerdomäne oder Nicht-Männerdomäne oder gemischt, sondern ich glaube tatsächlich, dass es eher so dieses... Die Sozialkompetenz, die so ein Pfleger halt mit sich bringt, ist halt einfach mal eine ganz andere.
Aber du bist ja nicht sofort Pfleger, wenn du da anfängst.
Das stimmt, aber also zumindest gab es jetzt in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, gab es selten so dieses, das ist die Gruppe der Fachkräfte und da drüben ist die Gruppe der Hauswirtschaft und da hinten ist die Gruppe der Pflegehilfskräfte, sondern das war schon immer so, dass wir irgendwo alle zusammengehören und letztendlich auch alle irgendwie dann immer an einem Strang gezogen haben sozusagen, ne? Und was mir das immer wieder bewusst macht, zumindest habe ich diese Erfahrung jedes Mal wieder gemacht und ich bin nach wie vor immer wieder auch viel in der Pflege unterwegs. Zum Beispiel nach der Ausbildung habe ich in einem ambulanten Dienst gearbeitet, der von mir zu Hause auf dem Weg in die Stadt lag. Was dazu geführt hat, dass wenn ich in die Stadt gegangen bin, ich immer gedacht habe, ach Mensch, ich guck mal, ob jemand im Büro ist, dann trinken wir einen Kaffee, rauchen noch eine Zigarette und quatschen ein bisschen. Auf die Idee wäre ich, glaube ich, in der Werkstatt nie gekommen, mal zu sagen, ach, ich gucke mal, wer da noch gerade arbeitet und gucke mal, ob ich dem ein bisschen den Sauerstoff klauen kann und ein bisschen von der Arbeit abhalten kann. Was in der Pflege ich aus heutiger Sicht immer wieder erlebe, dass die Leute sagen, ja, meine Mitarbeiter, die kommen hier eigentlich auch in ihrem Frei ganz gerne mal. Und wenn sie eben nur einen Blick auf den Dienstplan werfen oder, wie gesagt, sich mal eben kurz einen Kaffee holen und nochmal schnell eben hier als öffentliche Toilette uns benutzen.
Hat das Unternehmen denn an sich bei dir in der Ausbildung jetzt auch eine Rolle gespielt, dass es einfach gut geklappt hat und dass du dich wohlgefühlt hast und es durchgezogen hast?
Also ich glaube, das wäre jetzt, ob das jetzt eine Diakonie gewesen wäre oder wenn es jetzt eine Parität gewesen wäre oder ein privater Anbieter gewesen wäre, glaube ich, hat nicht so viel damit zu tun. Es war letztendlich eigentlich das Team, was da gearbeitet hat, jetzt nicht ausschlaggebend zwangsläufig, dass es eben eine Diakonie war.
Okay.
Ich glaube eher tatsächlich die Art der Einrichtung. Also ich habe immer sehr viel Spaß da mit diesem Klientel sozusagen gehabt. Ich glaube in so einem hochgestochenen Stift, wo man mit Samthandschuhen irgendwie jeden Tag den Türrahmen hätte abwischen müssen, das wäre, glaube ich, nichts für mich gewesen. Ich weiß nicht, ob ich dann so viel Spaß gehabt hätte, aber das war eben so ein Schlag Mensch, wo ich einfach gesagt habe, die sind so aus dem Leben. Also, ne, da kann man halt auch mal sagen, Freund so nicht oder halt mal die Klappe jetzt, jetzt rede ich oder wie auch immer. Mhm. Aber es war halt ein ganz, ganz angenehmes und sehr liebevolles Miteinander.
Verstehe, ja. Sondern was mich auch interessieren würde, jetzt warst du natürlich auch, finde ich, in einem sehr kritischen Alter, 19, ich schätze also 19, 20, 21, 22, maximal 23, über die Ausbildungszeit jetzt mal hinweg. Ausbildung bedeutet Ausbildungsgehalt, brauchen wir nicht drüber reden, das sind jetzt keine Unsummen. Trotzdem ist es ja eine Lebenszeit, wo man gerne rausgeht. Wie bist du mit dem Konflikt Schichtdienst und Party umgegangen? Also warst du so der Party-Typ in dieser Zeit? Also ich meine, es gibt ja auch Leute...
Oh ja, natürlich. Heute bin ich alt und grau, wie du es ja schon gesagt hast. Das war ja kurz nach dem Kalten Krieg. Aber
ja, ich war mir nie sicher, ob man damals schon Partys gefeiert hat. Deswegen habe ich mich vorsichtig mal rangewagt an die Frage.
Nein, tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass es eben in der Pflege so ein Wir-Gefühl war, hatte ich natürlich, oder mein Freundeskreis hat sich natürlich auch in diese Richtung verschoben. Und dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Ebene irgendwie, weil du eben dann die Freunde auch entsprechend in diesen Schichtdiensten hast. Was letztendlich wieder zu meinem eben gerade schon erwähnten geführt hat, wenn ich wusste, der eine arbeitet heute, der hat Spätdienst, ich hatte Frühdienst, wir haben uns zur Übergabe gesehen, wir wollten abends noch was trinken gehen oder so. Dann ist man halt eine halbe Stunde früher ins Heim gefahren, ist noch mit einer Runde gegangen oder hat sogar noch eine Tablette mitverteilt und hat dann eben zugesehen, dass man dann halt anschließend mit den Leuten zusammen losgeht. Natürlich war es dann schon mal so, dass man eigentlich hätte sagen sollen, ich habe Frühdienst, ich gehe früher ins Bett, aber mit wenig Schlaf geht halt auch manchmal.
Ja, verstehe. Sag mal, kannst du dich noch erinnern, was du damals an Ausbildungsvergütungen hattest? Also,
naja, das habe ich, glaube ich, erfolgreich verdrängt. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe bei dem FSJ habe ich eine Aufwandsentschädigung bekommen, die lag, glaube ich, damals unter 200 D-Mark. D-Mark sind, also weißt du vielleicht nicht, das war das Geld vor Euro. Ich glaube, das lag tatsächlich unter 200 Mark. Allerdings war das, wie gesagt, auch nur eine Aufwandsentschädigung. Ich weiß, als ich Kfz-Mechaniker gelernt habe, haben wir mal mit einem Mitauszubildenden haben wir das damals mal ausgerechnet, was wir an Stundenlohn haben und haben festgestellt, der Chef kann überlegen, ob er sich einen Big Mac kauft oder uns bezahlt. Also wir hatten irgendwie einen Stundenlohn von dem damaligen Big Mac-Preis tatsächlich. Also das war definitiv auch relativ wenig. Konkret weiß ich es nicht. Ich glaube, es waren um die 600 Euro im ersten Lehrjahr, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Netto dann, ja. Ja,
ja, ja, genau.
Ich habe mal nachgeschaut, die Ausbildungsvergütung im Jahr 2020 lag für Menschen in der Pflege so ungefähr bei 1.100 Euro brutto im ersten Lehrjahr bis hoch zu 1.250 Euro brutto im zweiten Lehrjahr.
Okay.
Das heißt, wir liegen wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so weit weg von der Vergütung, die du vor,
ja.
Wie viele Jahre ist es ungefähr, du musst dein Alter jetzt nicht verraten, aber es ist mindestens 5 Jahre her jetzt, oder?
Ich möchte übrigens an der Stelle einmal ganz kurz erwähnen, dass ich immer noch eine 3 vorne habe, also.
Nein, aber also lange, lange Rede, es ist ja tatsächlich, ja, da ist nicht viel passiert scheinbar in den letzten Jahren. Die Ausbildungsvergütung ist scheinbar nicht wirklich nach oben gegangen.
Ist halt die Frage, in anderen Lehrberufen, glaube, wenn du sagst 1.100 Euro, müsste man jetzt mal nachgucken, was zum Beispiel ein Friseur verdient. Klar, wenn ich jetzt irgendwie Influencer bin und die mega Werbeverträge abgeschlossen habe, ist das nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man es im Schnitt guckt, dann liegt man da gar nicht so tief.
Die Ausbildungsvergütung finde ich tatsächlich auch sehr gut. Der Sprung nach der Ausbildung ist eher das, was erschreckend ist. Da verdoppelt sich das Bruttogehalt maximal bei einer Vollzeitstelle.
Richtig.
Und das ist halt unterm Strich, also da reden wir von 2000 und ein bisschen,
ja,
von einem Bruttoeinstiegsgehalt als Altenpflegerin, als Krankenpflegerin oder jetzt eben in der neuen generalistischen Ausbildung. Aber in Bezug auf einen Job im Schichtdienst, mit Wochenenddienst, mit also dem Verzicht auf öffentliche Feiertage, viel mehr Freizeit einbußen, weil man oft Zeit abends auf der Arbeit verbringt und nachts auf der Arbeit verbringt,
ja,
finde ich tatsächlich, dass der Sprung vom Azubi zur Zeit nach der Ausbildung tatsächlich zu gering ist. Ist aber wieder ein anderes Thema. Da sind wir beim Thema Fachkräftemangel, was muss man tun? Und
absolut.
Das Gehalt spielt mit Sicherheit eine Rolle und das ist unterm Strich zu wenig. Da brauchen wir gar nicht an der Stelle noch weiter ausführen. Ja,
ja, ja, Also letztendlich will ich eigentlich damit nur sagen, wenn ich jetzt nicht das goldene Los habe und bei VW reinrutsche, den super Werbevertrag abschließe, der Mega-Influencer bin oder gerade Facebook neu gegründet habe oder neu erfunden habe, ob ich jetzt Maurer lerne, Bäcker lerne, da sind wir, glaube ich, ja schon eher im oberen Schnitt während der Ausbildung.
Ja, auf der einen Seite schon. Also wenn wir von einer Ausbildungsvergütung von 600-700 Euro im ersten Layer ausgehen, dann kann man auf der einen Seite sagen, hey, 600-700 Euro. Man muss auch auf der anderen Seite sagen, dass die Auszubildenden in der Pflege oftmals zu 100% arbeiten, wenn sie nicht in der Schule sind, ja, dass sie oft eingesetzt werden wie normale Arbeitskräfte, dass jetzt nicht jeder, ja, Tag so aussieht, dass sie nur an der Hand einer erfahrenen Pflegekraft laufen und nur unterstützende Tätigkeiten durchführen. Also sie arbeiten auch körperlich hart, sie werden oftmals als voller Kopf im Dienstplan verplant, gerade an Wochenenden, im Vergleich zu Leuten, die vielleicht ein Studium machen.
Ja, das ist richtig.
Die studieren und machen irgendwo einen 450-Euro-Job. Muss ich sagen, die haben halt auch 450 Euro netto am Ende.
Ja.
Das Gap zur Ausbildungsvergütung ist da auch nicht so groß. Und die können auf der anderen Seite noch ein Studium nebenbei stemmen. Die können 450 Euro in einem Nebenjob verdienen, netto. Jetzt kann man auch nicht sagen, dass die Studenten weniger Ausgaben haben, vielleicht als ein Azubi in der Pflege.
Die haben ja mehr Zeit, das auszugeben. Ich sehe das ja an meinem Bruder. Liebe Grüße an der Stelle.
Warum? Hat der Zeit oder keine Zeit zum Ausgeben?
Na, der studiert und hat viel Zeit zum Ausgeben.
Sören, jetzt habe ich das so provokant gesagt, dass ein Azubi in der Pflege ja gerne auch als Vollzeitkopf auf dem Dienstplan mal verplant wird, gerade eben an den Wochenenden und so. War das bei dir so oder hast du unter Umständen was ganz anderes erlebt?
Also bei mir war es damals so, dass wir eben Blockunterricht hatten. Das heißt, wir haben immer so 6 bis 8 Wochen in der Einrichtung verbracht und dann eben wechselseitig danach so 3, 4, 5 Wochen am Stück dann Schule gehabt. Aber natürlich in den Einrichtungen war es schon so, dass wir eben ganz normal morgens, so wie alle anderen auch, zum Dienst gekommen sind, haben dann eben entsprechend die Übergabe gemacht, sind dann in die Pflege gegangen und dann natürlich so ein bisschen gestaffelt schon nach Lehrjahr, ne? Also im ersten Lehrjahr hatten wir nicht wirklich was mit den Medikamenten zu tun. Da haben wir eben diese Verantwortung nicht gehabt. Muss man jetzt natürlich dazu sagen, dadurch, dass ich das Praktikum gemacht habe, habe ich im Prinzip in dem Praktikum schon so dieses Ranführen an die Grundpflege erfahren dürfen und war dann im Prinzip mit dem ersten Tag der Ausbildung, war ich dann der Auszubildende und bin eben letztendlich auch die Flure mit abgegangen oder die Zimmer mit abgegangen. War da eben letztendlich in der Grundpflege mit drin, in der Betreuung mit drin und schon als volle Kraft in dem Sinne, dass ich eben da war. Mhm. Mhm. Natürlich war immer eine Fachkraft mit auf dem Wohnbereich, sprich, die dann die Behandlungspflege übernommen hat, also alles, was eben medizinisch verordnet oder begründet war, Verbandswechsel, Tracheostoma absaugen, Päcknahrung anhängen, etc. pp., diese Sachen, da war schon immer dann noch die Fachkraft mit dabei. Aber wie gesagt, das wechselt dann natürlich oder ist dann immer, je nachdem, wie die Mentoren einem das auch zutrauen, entwickelt sich das natürlich dann in dem Alltag, so dass man also im dritten Lehrjahr im Prinzip schon voll in der Pflege drin hängt. Ja.
Hätte man die Auszubildenden vom Dienstplan streichen können, ohne dass was passiert wäre?
Nein, definitiv nicht. Also, was heißt, ohne dass was passieren würde? Wahrscheinlich schon, aber die Grundpflege hätte sich wahrscheinlich auf den gesamten Tagdienst, sprich auf früh und spät verteilt, bis dann wirklich alle Bewohner letztendlich sauber und gut versorgt gewesen wären, wäre mit Sicherheit keiner zur Pause gekommen zwischendurch. Okay,
also das normale Arbeitsvolumen hätte man nicht stemmen können ohne die Azubis?
Nein, nein, nein.
Okay, ja, krass.
Anders natürlich in der ambulanten Pflege, ne? Also ich habe ja hinterher in der ambulanten Pflege dann gearbeitet und da war es zum Beispiel so, dass die Auszubildende im ersten und zweiten Lehrjahr sind die immer mitgefahren. Das heißt, die haben nie eine eigene Tour oder sowas gehabt, sondern die sind immer zu zweit dann unterwegs gewesen, der Mentor und die Auszubildende. Und erst ab dem dritten Lehrjahr waren die dann befähigt, letztendlich alleine loszufahren.
Zu zweit unterwegs zu sein hieß dann also, die Pflegekraft ist mit dem Auto von Patient zu Patient zu Patient gefahren. Das ist eben die Tour.
Genau.
Und der Azubi hat quasi auf dem Beifahrersitz gesessen und hat assistiert.
Richtig.
Bei den Tätigkeiten. Okay, und das konsequent im ersten und im zweiten Lehrjahr.
Genau, richtig.
Okay, das ist natürlich beachtlich.
Ja, ist aber auch nicht die Regel. Also in dem Betrieb, wo ich danach gearbeitet habe, da war das so. Kenne aber auch andere Betriebe, wo das eben dann schon im zweiten Lehrjahr oder sowas losgeht. Ne?
Okay, aber das heißt, eigentlich würdest du jetzt die Empfehlung aussprechen, Leute, wenn ihr lernt, lernt in der ambulanten Pflege.
Ganz ehrlich, ich kann eigentlich nicht sagen, das oder das hat mir mehr Spaß gemacht. Die ambulante Pflege ist natürlich insofern, also sie sind einfach beide grundverschieden. Im stationären Bereich kommst du morgens, bei uns war es so, wir haben um 6:30 war, glaube ich, Dienstbeginn, um 6:45 waren wir so mit der Übergabe durch, da hat man irgendwie noch einen Kaffee getrunken, hat sich noch ein bisschen Zeit genommen und um 7 ist man los in die Pflege, hat dann versorgt, dann war irgendwann Frühstückspause, danach hat man irgendwie die Betreuung organisiert, Mittagessen angereicht, etc. pp. Dann kam wieder irgendwann Übergabe und dann hattest du um 2:45 in der Regel Feierabend. In der ambulanten Pflege ist es so, da hast du diese Anwesenheit ja nicht. Du hast natürlich viel, viel weniger Zeit für die Patienten. Das heißt, du sitzt natürlich viel mehr im Auto, fährst von Patient zu Patient, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und wenn wir mal gucken, so im Schnitt eine Medgabe, also sprich einmal die Tabletten verabreichen 3 Minuten oder Kompressionsstrümpfe ausziehen, ähnliche Zeiten etc. Das heißt, das ist natürlich ein viel schnelllebiges Geschäft. Man hat nicht so diese enge Bindung, ach, ich gehe jetzt wieder zu Frau Müller und betüdel die ein bisschen, sondern man weiß eben, okay, jetzt ist Frau Müller und danach ist Frau Meier und danach ist Frau Schulze und die müssen eben entsprechend versorgt werden. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, umso schneller ich mit meiner Tour durch bin, umso früher habe ich Feierabend, wenn ich danach nicht noch irgendwelche administrativen Sachen habe. Aber ich finde, stationär und ambulant kann man nicht so miteinander vergleichen. Ich glaube, wenn ich wählen könnte, würde ich immer wieder stationär die Ausbildung machen, weil man wird viel früher ja alleine gelassen, insofern, weil man immer weiß, 2 Zimmer weiter ist noch jemand. Während du in der ambulanten Versorgung natürlich immer das Problem hast, komme ich jetzt zu Frau Schmidt und die liegt da und ich habe einen Notfall, dann bin ich wirklich auf mich allein gestellt.
Verstehe.
Deswegen finde ich die stationäre Ausbildung durchaus, also ich fand sie sehr gut, weil man eben, wie gesagt, eine gewisse Verantwortung übertragen bekommen hat und der aber auch gut gerecht werden konnte, weil man immer wusste, es sind noch mindestens so und so viele Leute mit im Haus, die ich jetzt auf die Schnelle rufen kann.
Ja, verstehe. Ausbildung hast du gemacht in der stationären Pflege. Dann hast du gesagt, du hast dann auch im ambulanten Dienst gearbeitet. War das direkt im Anschluss oder gab es noch eine Zwischenstation?
Der Hintergrund war letztendlich der, dass die Diakonie damals Auszubildende erstmal nur in Teilzeit übernommen hat und auch nur Zeitverträge gegeben hat. Und ich halt einfach initiativ genau eine Bewerbung geschrieben habe, Vorstellungsgespräch gehabt habe und in diesem Vorstellungsgespräch vor meinem Ausbildungsende direkt den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Und das war dann eben im ambulanten Dienst und das war halt sofort ein unbefristeter Vollzeitvertrag, den ich da bekommen habe.
Wie lange hast du das dann gemacht?
Das habe ich dann 2 Jahre gemacht. Ich habe aber tatsächlich, muss ich hier ganz ehrlich gestehen, in meiner Ausbildung schon immer geliebäugelt. Und zwar hatten wir eben Außendienstmitarbeiter, die uns mit enteraler Ernährung und mit verschiedenen Medizinprodukthilfsmitteln beliefert haben, sprich Trachealkanülen, Absaugkatheter etc. pp. Und das fand ich immer sehr spannend. Habe aber gesagt, ich möchte halt erstmal, also nicht nur einfach die Ausbildung machen und mich dann gleich weiter oder umorientieren, sondern ich wollte schon erstmal eine gewisse Erfahrung sammeln. Genau, und habe dann eben, wie gesagt, 2 Jahre nach der Ausbildung im ambulanten Bereich gearbeitet. Und dann bin ich in den Medizinproduktaußendienst gegangen und habe im Prinzip alle Hilfsmittel rund um die außerklinische Intensivversorgung ausgeliefert, verkauft und den Einsatz davon geschult.
Und in der Zeit hast du das mit der Pflege komplett erstmal in den Nagel gehangen mit der aktiven Pflege oder hast du...
Genau, also im Medizinproduktbereich war es ja schon so, dass ich immer noch den Bezug zur Pflege hatte. Das heißt, ich habe eben stationären Einrichtungen oder ambulanten Pflegediensten halt gezeigt, wie sauge ich richtig ab, wie mache ich so einen Kanülenwechsel, ne, Wundberatung. Das heißt, ich war schon immer noch am Pflegebett und habe dann aber irgendwann einfach keine Lust mehr gehabt, mich mit Ärzten und Krankenkassen rumzuärgern und im Prinzip so Anwalt zwischen Patient und Kasse zu sein, weil dann eben irgendwelche Leistungen gekürzt wurden oder Pauschalen eingeführt wurden etc. pp. Genau, und dann habe ich diesen Bereich letztendlich auch wieder verlassen und bin eben entsprechend in die Softwarebranche gegangen in der alten Hilfe. Und seit 2 Jahren bin ich nebenjobmäßig auch wieder, nicht voll, aber ich bin wieder in der Pflege tätig letztendlich.
Okay, was heißt das genau?
Im ambulanten Dienst und unterstütze die letztendlich, wenn da Engpässe sind und fahre da eben letztendlich auch dann die ganz normalen Touren mit, genau, und mache eben ganz normale Patientenversorgung. Okay,
das heißt eigentlich bis heute hast du den Patientenkontakt nie verloren, also selbst wie du sagst, als Medizinprodukteberater warst du noch für Menschen mit Einschränkungen irgendwie helfend zur Seite und
absolut.
Und eben nicht nur für die pflegebedürftigen Menschen, sondern auch noch für die Pflegekräfte und hast sie dabei unterstützt.
Ja, letztendlich gerade in diesem Bereich merkt man eben diese Dankbarkeit, immer wieder Gänsehautmomente. Also ne, wir haben Kinderversorgung gemacht, wir haben Erwachsenenversorgung gemacht. Das heißt, Menschen, die Mitte 50 sind, an Kehlkopfkrebs gelitten haben, wo dann letztendlich der Kehlkopf rausoperiert werden musste, um eben den Krebs zu entfernen, die dann längere Zeit nicht sprechen konnten, weil sie eben einfach keine Möglichkeit mehr hatten, weil eben keine Luft mehr durch die Stimmritzen gegangen ist. Wenn du dann da irgendwie reinkommst ins Zimmer und es heißt so, sie werden nächste Woche oder übernächste Woche entlassen. Ich habe hier eine neue Kanüle für sie, wir wollen die mal ausprobieren. Setzt den Leuten dann ein Sprechventil letztendlich vor die Kanüle und die können plötzlich wieder sprechen. Oder Kinder, die einen angeborenen Fehler haben, die bei der Geburt im Prinzip schon tracheotomiert werden, wo die Eltern nie die Stimme ihres Kindes hören können, weil es einfach nicht möglich ist. Wenn man denen dann ein Sprechventil aufsetzt und plötzlich kann das Kind quäken oder schreien, diese Gefühle, die da ausgelöst werden, ich glaube, die sind einfach unbeschreiblich und die kann man, also ich glaube, wenn man das so erzählt, kann man das schon irgendwie so ein bisschen nachvollziehen und denken, boah, das ist ja der Hammer. Aber wenn man das eben selber erlebt und wenn man derjenige ist, der die Leute eben dazu bringt, dann ist das mit Geld nicht zu bezahlen, könnte man jetzt sagen.
Nee, absolut nicht, ja, absolut nicht. Ja, krass, hochspannend, was man alles machen kann. Ich denke, dass vielleicht junge Zuhörer und Zuhörerinnen an der Stelle vielleicht mal feststellen können, okay, nach so einer Ausbildung hört es nicht auf. Also da gehen viele Türen auf, wenn man sie sucht. Und manche muss man vielleicht gar nicht suchen.
Ja.
Jeder Krankenpfleger, Krankenpflegerin und jeder Altenpfleger und jede Altenpflegerin oder jeder, der in Zukunft die generalistische Pflegeausbildung abgeschlossen hat, hey, nach 3 Jahren hört es nicht auf, da geht einiges, man kann viel machen.
Richtig.
Man muss nicht das ganze Leben im Schichtdienst verbringen oder im Nachtdienst, man muss nicht sein ganzes Leben auf freie Wochenenden verzichten und auf Feiertage verzichten und dann an Heiligabend arbeiten oder so Sachen. Gibt einfach viele Wege, die man gehen kann.
Ja, absolut.
Das ist ziemlich cool. Sören, zum Schluss eine Anekdote, ganz spontan, aus deinem Pflegeleben.
Was haben wir denn? Vielleicht eine Anekdote aus dem Krankenhaus, weil ich das immer ganz witzig fand. Wir hatten einen Oberarzt auf der chirurgischen Abteilung, gestandener Mann, war immer eigentlich für einen Kessenspruch da, hat sich aber alles, was den Intimbereich betraf, immer doch ein bisschen geniert. Und da weiß ich noch, der hat immer bei Übergaben, wenn es irgendwie um Leistenhernien oder irgendwas um die OPs ging und es musste rasiert werden.
Das musst du kurz übersetzen, Leistenhernien sind?
Leistenbruch zum Beispiel,
ja,
genau.
Ja, ja.
Denn hat er immer in der Übergabe gesagt, Schwester, rasieren Sie dann die Mitte bitte?
Ich finde, das ist ein wunderbarer Abschluss. Was ist super. Was machst du heute noch?
Heute tatsächlich gar nichts mehr. Ich glaube, ich werde jetzt gleich entspannen, bevor es dann morgen wieder weitergeht. Bei dir?
Ah du, ich koche jetzt ein feines Tikka Masala. Ich habe nämlich ein Kaschmir Masala gefunden, das schmeckt wie Currywurst.
Ach, das ist ja auch nicht schlecht.
Das ist ja so eine Paste. Also du brauchst halt keine Wurst mehr. Du kannst die Paste auf alles schmieren, also theoretisch auf eine Banane. Das schmeckt so stark, dass du einfach du kannst einfach aus allem eine Currywurst machen. In diesem Sinne würde ich sagen, Mahlzeit.
Ja, Mahlzeit.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.